Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Fidschi und Kiribati. Papua-Neuguinea, die Salomonen und die Marshallinseln. Samoa, Tonga, Tuvalu und Palau. Das sind einige der insgesamt 15 sogenannten pazifischen Inselstaaten. Sehr unterschiedlich in Größe und Einwohnerzahl liegen sie teilweise weit draußen im Pazifik. Ein Grund, warum sie in der internationalen Politik längere Zeit eher wenig Aufmerksamkeit erfuhren. Das aber hat sich inzwischen geändert. Die verstärkte Rivalität zwischen den Großmächten USA und China führt dazu, dass die pazifischen Inselstaaten zunehmend in den Fokus geraten. Was aber sind die genauen Ursachen dafür, dass die pazifischen Inselstaaten geostrategisch an Bedeutung gewinnen? Wie genau versuchen externe Akteure dort ihren Einfluss auszuweiten? Und was bedeutet es für die Inselstaaten selbst, dass sie zum Schauplatz des Wettbewerbs der Großmächte werden? Darüber sprechen wir in dieser Folge unseres Podcasts mit dem Indo-Pazifik-Experten Jan Schenkirsch. Er ist Referent für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Zuvor war er für die Stiftung mehrere Jahre in Indonesien tätig. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Ja, ich spreche jetzt mit Jan Schenkirsch. Hallo Herr Schenkirsch und vielen Dank für Ihre Zeit.
Hallo Herr Wagner, vielen Dank für die Einladung.
Herr Schenkirsch, Sie kennen das ja, wir beginnen unsere Podcasts gerne mit einer Art Aufwärmrunde. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie komplementieren. Einverstanden?
Ja, okay.
Ich beschäftige mich mit der Region der pazifischen Inselstaaten, weil
das eine sehr interessante Region ist und zunehmend auch geopolitische und strategische Bedeutung hat.
Was ich an den pazifischen Inselstaaten besonders bemerkenswert finde, ist,
sind die großen Diskrepanzen zwischen der Fläche, der Größe, deren politischen Bedeutung und die interessanten, vielfältigen Beziehungen, die diese Staaten zu den Großmächten haben.
Für Europa sind die pazifischen Inselstaaten
nicht direkt bedeutend, aber natürlich, wenn wir die gesamte Region Indo-Pazifik betrachten, dort spielen diese Inselstaaten eine wichtige Rolle.
Herr Schenkirsch, ich habe es in der Einleitung schon gesagt, die Großmachtkonkurrenz zwischen den USA und China wird verstärkt auch in der Region der pazifischen Inselstaaten ausgetragen. Bevor wir genau darauf schauen, wie sich diese Konkurrenz dort manifestiert, lassen Sie uns zu Beginn dann doch nochmal ein paar einführende Dinge zu den pazifischen Inselstaaten herausarbeiten. Es ist ja nicht so, dass die pazifischen Inselstaaten in den hiesigen Medien jeden Tag auftauchen. Was also muss man wissen, wenn man sich mit den pazifischen Inselstaaten befasst?
Die pazifischen Inselstaaten befinden sich, wie der Name schon besagt, im Pazifik. Sie erstrecken sich über gewaltige Distanzen und Gebiete, und man kann sie grob unterscheiden in drei Subregionen oder drei Gruppen. Das ist Melanesien, als Beispiel gehört hier dazu Papua-Neuguinea oder die Salomonen.
Papua-Neuguinea, die mit Abstand bevölkerungsreichste Insel mit, glaube ich, 9 Millionen.
Genau. Papua-Neuguinea ist streng genommen kein wirklicher Inselstaat, sondern ein Großteil des Territoriums von Papua-Neuguinea befindet sich auf der Insel Neuguinea, auf der östlichen Hälfte. Es hat eine Fläche von ungefähr 400.000 Quadratkilometern. Das ist deutlich größer als die Bundesrepublik. Aber es gehören auch einige Inseln dazu und Inselgruppen. Die anderen Gruppen sind Mikronesien. Dazu gehört zum Beispiel Palau oder, wie schon der Name besagt, die Föderative Republik Mikronesien. Und die dritte Gruppe ist Polynesien. Da ist ein typisches Beispiel Fidschi oder auch Samoa, Tonga und Französisch-Polynesien, wobei dies kein selbstständiger Inselstaat ist, sondern ein Überseegebiet von Frankreich. Um einfach mal als Beispiel deutlich zu machen, über welche Dimensionen und Distanzen wir sprechen, kann ich mal Kiribati beschreiben. Kiribati ist ein Inselstaat, der sich im Südpazifik befindet und über eine Distanz von 4.500 Kilometern erstreckt. Also das ist die Entfernung zwischen den Inseln, die am weitesten voneinander liegen.
Das sind mehrere Inseln.
Das ist eine Inselgruppe von mehreren tausend Inseln und Inselchen und Atollen. Und wie gesagt, die am weitesten voneinander entfernten Inseln sind etwa 4.500 Kilometer voneinander entfernt. Dazwischen liegt praktisch Wasser, Ozean. Und das heißt, dass dieser Inselstaat, wenn man die Seegebiete, die entweder Hoheitsgebiet oder exklusive Wirtschaftszone sind, mit einberechnet, eine Fläche von 5 Millionen Quadratkilometern hat. Als Vergleich, Australien hat 7,7, also Kiribati würde theoretisch zu den größten Staaten der Welt gehören. Allerdings ist die Landfläche, also die zusammengerechnete Fläche dieser kleinen Inseln, nur 850 Quadratkilometer. Das ist ungefähr die Fläche von Berlin. Also daran erkennt man diese gewaltigen Diskrepanzen, die die Geografie dieser Inselstaaten ausmachen.
Und wenn Sie so ein bisschen sagen, die größten Herausforderungen dieser Region, man liest immer wieder der Klimawandel.
Der Klimawandel ist die größte Sorge dieser Inselstaaten, weil natürlich die steigenden Meeresspiegel den Lebensraum dieser Inselstaaten und deren Bevölkerung bedrohen. Die internationale Entwicklung und geopolitische Lage ist auch eine Sorge für diese Inselstaaten. Sie fühlen sich immer mehr als Spielball im Konflikt zwischen den Großmächten und nicht zuletzt die Entwicklungshilfe und Unterstützung ist für diese Staaten ganz wichtig, da sie praktisch über keine eigenen oder nur wenig eigene Ressourcen verfügen.
Da vielleicht nur die Ergänzung, dass Länder wie Kiribati, Salomon oder Tuvalu laut den UN zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt zählen. Nun ist es so, das haben Sie angedeutet, dass die pazifischen Inselstaaten seit einigen Jahren verstärkt im Fokus verschiedener Akteure stehen. Was ist der Grund, dass die pazifischen Inselstaaten an Bedeutung gewinnen?
Also der Pazifik ist die Arena des Großmachtkonflikts zwischen China und den USA. Also der Pazifik, der größte Ozean der Welt, hat eine Fläche von etwa 170 Millionen Quadratkilometern. Das ist ein Drittel der gesamten Erdoberfläche. Und die Distanz zwischen den USA, also der Westküste, und China sind 10.000 bis 11.000 Kilometer. Das ist eine riesige Distanz. Und dazwischen liegt praktisch nur Wasser, der Ozean. Und das heißt, wenn man zum Beispiel Kriegsmaterial, Waffen, Personal transportieren will, muss man diese gewaltigen Distanzen überwinden. Sollte zum Beispiel es zu einem Konflikt oder Kriegsfall um Taiwan geben, wo die Amerikaner eingreifen würden militärisch, dann würden sie zwar zunächst ihre vorgelagerten Basen in der Region nutzen. Sie haben also auf der sogenannten ersten Inselkette, das ist Japan vor allen Dingen und die Philippinen, haben sie Militärbasen und dann auf der zweiten Inselkette die Insel Guam, die auch ein pazifischer Inselstaat ist, aber in diesem Fall Außengebiet der USA. Dort befindet sich die größte Militärbasis der Amerikaner im Westpazifik. Aber dann nach kurzer Zeit müssten sie ihren Nachschub von den USA in diese Richtung bringen, über den Pazifik. Und die pazifischen Inselstaaten befinden sich halt auf dem Weg dazwischen. Und hier ist eben das Wettrennen dieser beiden Großmächte, geht darum, um da Einfluss zu bekommen und auch eventuell Zugang zu den Häfen und zur Infrastruktur. Und China ist sehr stark bemüht, da Fuß zu fassen. Und sollte China es gelingen, militärische Präsenz hier zu haben, könnten sie die Nachschubwege der Amerikaner erheblich stören oder sogar unterbinden.
Also es hat aus militärischer Perspektive eine zunehmende strategische Bedeutung.
Das ist die strategische Bedeutung. Allerdings haben die pazifischen Inselstaaten durch ihre Präsenz in der UNO und ihr Stimmrecht auch eine politische Bedeutung. Und sie sind auch deswegen interessant, da sie zu keinem Block gehören. Also viele dieser Inselstaaten versuchen, sich möglichst unabhängig zu verhalten und richten ihr Stimmverhalten oder ihre politische Kooperation je nachdem aus, wo es mehr in deren Interesse liegt, wo also bessere Angebote von Partnern kommen.
Und gibt es noch andere Punkte, die das Interesse anderer an diesen Inselstaaten wecken?
Also wie ich schon sagte, es ist der Brennpunkt des Wettbewerbs zwischen den Großmächten, das Wettrennen darum, da Einfluss zu bekommen. Und das bringt natürlich auf den Spielplan auch andere Verbündete der USA, wie zum Beispiel Australien oder Neuseeland, die sich eigentlich als Platzhirsche in der Region über viele Jahre gesehen haben und jetzt sich bedroht fühlen dadurch, dass China nach und nach durchdringt. Und China ist sehr aktiv und kommt vor allen Dingen mit Angeboten an Investitionen durch sein Programm der Belt and Road Initiative, der Seidenstraßeninitiative, wo riesige Ressourcen für Infrastrukturprojekte zur Verfügung gestellt werden, auch Kredite. Und das ist für viele dieser Inselstaaten verführerisch und interessant. Und da versuchen eben die USA und deren Verbündete Australien, Neuseeland dem entgegenzuwirken. Zuerst mit eigenen Gegenangeboten, aber eben manchmal auch mit politischem Druck.
Im Jahr 2022, Herr Schenkel, gab China den Abschluss einer Sicherheitspartnerschaft mit den Salomonen bekannt. Das sorgte in den USA, aber auch in dem von Ihnen eben genannten Australien, durchaus für Besorgnis. Was hat es denn mit dieser Partnerschaft auf sich und wie bedeutsam ist sie?
Auf den Salomonen hat China sehr geschickt die innenpolitischen Konflikte und Spannungen ausgenutzt. Auf den Salomonen, es gibt also zwei Hauptinseln, deren Bevölkerung teilweise miteinander rivalisiert und es gibt also zwei verschiedene hauptpolitische Gruppen, die also unterschiedliche Interessen vertreten. Und in diesem Konflikt hat China sich auf die Seite des damaligen amtierenden Premierministers Sogavare gestellt. Sogavare hat 2019 völlig überraschend die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen mit der Volksrepublik China verkündet. Bis dahin waren die Salomonen ein sehr starker Unterstützer von Taiwan. Und das hat auch in der Bevölkerung für Irritation gesorgt und ist am Ende auch zu Konflikten, sogar zu blutigen Auseinandersetzungen. Und daraufhin hat Sogavare China um Hilfe gebeten. Und das führte dann 2022 zu einem Sicherheitsabkommen, nachdem China die Möglichkeit hat, Polizeikräfte auf die Salomonen zu entsenden und auch dort Ausbildungsprogramme durchzuführen, aber letztendlich auch den Ausbau des Seehafens und möglicherweise auch den Zugang der chinesischen Marine zu diesem Hafen. Und das hat bei den USA und Australien, auch Neuseeland, für große Sorge geführt, weil die Möglichkeit, dass China eine Militärbasis auf den Salomonen aufbaut, aus militärisch-strategischer Sicht eine große Bedrohung für diese Länder wäre.
Und wie haben diese Länder reagiert darauf?
Man hat natürlich sofort angefangen, ja, diplomatisch zu verhandeln und Druck auszuüben. Sogavare ist auch innenpolitisch auf den Salomonen unter Druck geraten, weil es erheblichen Widerstand gegen diese Zusammenarbeit mit den Chinesen gab und immer noch gibt. Am Ende hat er dann versichert, dass auf keinen Fall eine Militärbasis der Chinesen auf den Salomonen zugelassen wird, dass sich dieses Sicherheitsabkommen nur auf innere Sicherheit, Polizeiarbeit und so weiter beschränkt. Es gab im April 2024 gab es Wahlen auf den Salomonen, wo die Partei von Sogavare also deutliche Verluste eingefahren hat und er ist dann zurückgetreten, hat also nicht mehr kandidiert, ist ein neuer, also der ehemalige Außenminister ist zum Premierminister gewählt worden, der zwar auch zum China-freundlichen Lager gehört, aber versucht jetzt eine etwas zurückhaltendere Politik zu führen. Die Situation ist aber ungeklärt. Die Gefahr, dass China am Ende doch auch militärisch präsent sein wird auf den Salomonen, ist weiterhin gegeben. Wir haben ja Beispiele aus anderen Regionen. In Djibouti ist man ähnlich vorgegangen, wo man erst sagte, es geht nur um zivile Zusammenarbeit oder der Ausbau der künstlichen Inseln im südchinesischen Meer, das sind Strategien und Taktiken, die China in der Vergangenheit angewandt hat und wo man befürchtet, dass das jetzt in der Region der pazifischen Inselstaaten ähnlich geschehen wird.
Sie haben das jetzt ja gut geschildert, wie die verschiedenen Akteure in der Region der pazifischen Inselstaaten um Einfluss ringen. Wer liegt denn bei diesem Wettlauf um Einfluss in der Region aktuell vorne?
Also eindeutig die USA. Die USA sind seit Ende des Zweiten Weltkriegs die dominierende Pazifikmacht. Aber China holt eben auf und China ist fest entschlossen, auch den eigenen Einfluss hier auszuweiten und unterstellt diesem Ziel alle seine Ressourcen. Wie ich schon sagte, die Belt and Road Initiative ist auch darauf ausgerichtet, in dieser Region Projekte durchzuführen. Und ja, das Beispiel der Salomonen zeigt, dass der Einfluss Chinas in der Region deutlich zunimmt.
Sie hatten mit Blick auf die Salomonen auch die Haltung der Salomonen angesprochen zu Taiwan. Wenn man jetzt Texte über die pazifischen Inselstaaten liest, begegnet einem diese Taiwan-Frage Aus deutscher Perspektive ist das vielleicht überraschend, aber relativ oft. Vielleicht können Sie da nochmal was zu sagen. Warum ist diese Taiwan-Frage mit Blick auf die pazifischen Inselstaaten von so großer Bedeutung?
Ja, zuletzt gab es ja nur noch etwa 12 Staaten weltweit, die Taiwan anerkennen und die diplomatische Beziehungen zu Taiwan unterhalten. Und darunter waren eben auch einige pazifische Inselstaaten. Dann hat aber China durch seine Entwicklungs- und Investitionspolitik einige dieser Staaten dazu gebracht, ihre Politik zu ändern und China anzuerkennen, also die Volksrepublik China, und die Beziehungen zu Taiwan abgebrochen. Beispiele sind Kiribati, Nauru oder eben die Salomonen. Übrig geblieben sind, glaube ich, nur noch Palau, die Marshallinseln und Tuvalu, die nach wie vor diplomatische Beziehungen zu Taiwan haben.
Wie reagiert man denn in den pazifischen Inselstaaten selbst auf diese Entwicklung? Sie hatten ganz am Anfang schon gesagt, man fühlt sich durchaus auch als Spielball geopolitischer Interessen. Ist es denn gar nicht so, dass man vielleicht auch Möglichkeiten darin sieht, dass man eben so umworben wird?
Ja, natürlich nutzen die pazifischen Inselstaaten das große Interesse, um Vorteile zu bekommen. Das Hauptinteresse liegt ja vor allen Dingen in Entwicklungshilfe, Unterstützung bei dem Ausbau der Infrastruktur, aber auch der sozialen Entwicklung, Bildungswesen, Gesundheitswesen und zum Beispiel Katastrophenschutz ist auch ein großes Anliegen dieser Staaten, weil sie durchaus auch bedroht sind durch Naturkatastrophen. Viele dieser Inseln befinden sich auf verloschenen oder aktiven Vulkanen. Also zum Beispiel vor 2 Jahren gab es einen Vulkanausbruch auf Tonga, der hier zwar in den Nachrichten auch mitverfolgt wurde, aber die eigentliche Dimension ist erst später bewusst geworden. Also laut Messungen war es der größte Vulkanausbruch seit Krakatoa, also 1883, glaube ich. Der Vulkan, der zwischen Java und Sumatra ausgebrochen ist, also der Knall, den konnte man noch tausende Kilometer hören. Das war in Tonga ähnlich, nur weil das so weit entfernt im Nirgendwo ist. Und die Zerstörung auch, natürlich ist ein Tsunami dann über Tonga, über die Inseln hinweggefegt und hat die Zerstörung herbeigefügt, aber es war nicht so gigantisch, wie das im Falle von Krakatoa war. Aber das ist ein Beispiel, dass diese Inseln eben ständig auch unter dieser Gefahr leiden oder auch große tropische Stürme, Taifune und so weiter. Und deswegen nutzen die Inselstaaten eben ihre strategische Bedeutung auch dazu, um Vorteile zu erlangen. Und sie haben, wie ich schon erwähnte, eine sehr flexible Politik. Sie wechseln die Seiten gerne, je nachdem, wo es für sie bedeutender ist, was auch letztendlich verständlich ist. Denn ansonsten haben diese Staaten wenig Möglichkeiten, wirklich Einfluss auszuüben.
Trotzdem gibt es auch die Wahrnehmung, dass man sozusagen den Interessen großer Mächte ausgeliefert ist. Das gibt es auch.
Diese Wahrnehmung ist vorhanden und sehr stark, aber das betrifft im Prinzip auch die ganze Region. Auch die Staaten in Südostasien möchten nicht zwischen die Fronten geraten und sind nicht sehr glücklich darüber, dass dieser Großmachtkonflikt sie dazu zwingt, entweder die eine Seite oder die andere Seite einzunehmen.
Wie präsent sind denn Deutschland und die Europäische Union eigentlich in der Region?
Also Deutschland hat jetzt nach langer Zeit endlich auch eine Botschaft in der Region eröffnet, nämlich auf Fidschi 2023. Die Außenministerin, Frau Baerbock, war auch 2-mal in der Region. Sie war auf Palau und 2024 auch nochmal auf Fidschi. Die wichtigsten Themen, an denen man zusammenarbeitet, sind natürlich der Klimawandel, also erneuerbare Energien und Katastrophenschutz. Da kann Deutschland einiges leisten und auch Entwicklungshilfe zur Verfügung stellen. Ähnliches gilt auch für die EU. Ansonsten ist die Region natürlich sehr weit entfernt und wirtschaftlich nicht besonders interessant. Insofern ist der Hauptschwerpunkt der Zusammenarbeit eben der Klimawandel und die Entwicklungshilfe.
Und geht das aus Ihrer Sicht in die richtige Richtung?
Das geht in die richtige Richtung, denn es ist ja entsprechend der Indo-Pazifik-Strategie sowohl der EU als Deutschlands in unserem Interesse, dass der Indo-Pazifik stabil ist, dass dort eine regelbasierte Ordnung herrscht, dass die Seewege sicher sind und dafür ist auch die Zusammenarbeit mit den indopazifischen Staaten wichtig. Zusätzlich kann natürlich auch Deutschland und kann auch die Europäische Union ihre Zusammenarbeit mit den in der Region aktiven Staaten, also den USA, Australien und Neuseeland, auch nochmal intensivieren und versuchen, da Synergien zu erreichen, indem man dann im Indo-Pazifik aktiv wird.
Herr Schenkisch, zum Abschluss vielleicht nochmal die Frage, was glauben Sie, wie wird sich denn dieser geostrategische Wettstreit in der Region der pazifischen Inselstaaten in den nächsten 5, 10, 20 Jahren weiterentwickeln?
Ja, das hängt vor allen Dingen davon ab, wie sich die Beziehungen zwischen den USA und China entwickeln. Die Rivalität wird nicht verschwinden, auch wenn man jetzt vielleicht gewisse Modalitäten finden könnte, dass man die direkte Konfrontation vermeidet. Aber das Wettrennen um den Einfluss in diese Region wird fortschreiten, wird weiter vorgehen. Das hat jetzt nicht nur militärische Hintergründe, aber eben auch geostrategische. Und insofern glaube ich, dass die Bedeutung der pazifischen Inselstaaten nicht abnehmen wird, sondern im Gegenteil zunehmen wird in der Zukunft.
Herr Schenkel, vielen Dank für Ihre Zeit.
Gern geschehen, danke.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.